ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Der Zweite Weltkrieg. Sein Ende ist mehr als 80 Jahre her und die Lebensläufe der Menschen, die damals zu Tausenden aus Hitler-Deutschland fliehen mussten, die gehen verloren, wenn wir die Zeitzeugen nicht erzählen lassen, was sie erlebt haben. So wie der 90-jährige Manfred Eisner aus Brockdorf. Der Krieg hat seine jüdische Familie nach Südamerika verschlagen. Es war die Rettung vor dem fast sicheren Tod. Manfred Eisner ist in den 50er Jahren zurückgekehrt nach Deutschland und lebt seit mehr als einem halben Jahrhundert in Norddeutschland, hinterm Deich in Brockdorf an der Unterelbe. Er erzählt die Geschichte seiner Familie hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3737. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg.
Ich bin nach Brockdorf gefahren. Hier hinter dem Deich an der Unterelbe lebt Manfred Eisner. Der heute 90-Jährige ist einer von schätzungsweise 380.000 deutschen Juden, die zwischen 1933 und 1941 vor den Nazis fliehen. Viele von ihnen gehen nach Südamerika, so auch Familie Eisner. Der Vater Erich Eisner ist in München ein erfolgreicher Musiker.
Mein Vater war Musiker, Kapellmeister und Organist in München. Er ist in Prag geboren, aber mit einem Jahr jeweils nach München mit den Eltern gezogen. Ist in München aufgewachsen, hat dort seine Schule und Gymnasium gemacht. 1914 brach der Krieg aus. Er meldete sich genau wie seine Schulfreunde zur Armee. Er musste ja als damals noch österreichischer Staatsbürger sich beim österreichischen Heer melden. Aber die haben gesagt, er war ja noch erst 17 und Minderjähriger. Gehen Sie mal ins Haus und trinken Sie über mich aus. Wir rufen Sie schon, wann es eh nötig geht. Er war also zutiefst gekränkt. Alle anderen Freunde waren bereits eingezogen. Er hat sich also bei der bayerischen Artillerie gemeldet und wurde dort sofort mit offenen Armen aufgenommen und hat also den ganzen Krieg lang an den sämtlichen Fronten, erst Deutschen und dann mit den Österreichern her gekämpft und als Leutnant der Reserve dann den Krieg beendet.
Danach hat er Musik studiert?
Ja, 1916 bekam er ja das Notabitur und hatte sich dann auch schon immatrikuliert 1917 in der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Gleichzeitig dann auch in der Akademie der Tonkunst. Begleitend zu seiner Ausbildung hat er auch an dem Münchner Nationaltheater unter Bruno Walter als Korrepetitor und Bühnenassistent gewirkt. Und das war für ihn natürlich eine prägende Ausbildung für seine spätere Karriere als Dirigent.
Erich Eisner ist Jahrgang 1897. Noch als Teenager kämpft er im Ersten Weltkrieg für den deutschen Kaiser. Das schützt ihn allerdings nicht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten Jahre später.
Ab 1929, ich habe genau geguckt, er hat nämlich ein genau geführtes Konzertheftchen, wo er jedes Konzert akkurat eingetragen hat, hat er keinen Dirigentenposten mehr bekommen, weil die Intendanten damals wegen des wachsenden Judenhasses sich nicht mehr getraut haben, jüdische Kapellmeister dem Publikum vorzustellen. Und also er hat sich also mühsam mit Konzerten im jüdischen Rahmen, gab das jüdische Kammerorchester in München, über Wasser gehalten. Und ab 1933 war ja dann sowieso aus, weil mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und später mit dem Rassengesetz dann war entsprechend Berufsverbot erteilt worden. Er hat dann den Bayerischen Kulturbund in München mitgegründet und organisiert und das Orchester, Sinfonieorchester des Bayerischen Kulturbunds geleitet. Es gab also den jüdischen Musikern, die aus allen Orchestern ja damals entlassen wurden, die Möglichkeit, wenigstens einen Teil ihres Brot wieder zu verdienen. Und er hat in der Zeit bis 1938 so 18 Konzerte mit diesem Orchester in der großen Münchner Synagoge dirigiert, bis diese auf Befehl von Adolf Hitler abgerissen wurde, schon noch vor der
Reichspogromnacht.
Es bleibt nicht beim Berufsverbot. Irgendwann steht die Gestapo vor der Tür.
Am 10. November klingelte es um 6 Uhr in der Früh bei uns an der Tür. Also ich habe das nur aus Erzählung, ich war ja, wie gesagt, damals erst 2 Jahre alt. Da standen 2 Gestapo-Menschen in ihren twisten langen Mäntel vor der Tür und haben meinen Vater abgeholt. Und während er noch etwas Zeit bekam, ein paar Sachen zusammenzupacken, hat ihn meine Mutter ins Arbeitszimmer meines Vaters geführt und hat aus der Schublade seines Schreibtisches eine Metallschachtel rausgenommen. Es war so eine Zigarettenschachtel, die Blaue Nil hieß das. Und da hatte er seine ganzen Ehren und Abzeichen und Medaillen aus dem Ersten Krieg und hielt sie ihm unter die Nase mit den Worten: Der Dank des Vaterlandes ist dir gewiss. Und der Mann war offensichtlich etwas schockiert, aber zuckte nur mit den Schultern, hat das zugemacht und wieder weggesteckt. Ich kann mich an diese Schachtel sehr gut erinnern, weil ich immer mit diesen spielen durfte. Wenn mein Vater im Arbeitszimmer war, war ich dann also unter seinem Schreibtisch und habe mit diesen Medaillen dann herumgespielt.
Erich Eisner wird ins Konzentrationslager Dachau gebracht.
Er hat nie sehr viel darüber erzählt. Es war wohl für ihn eine der dunkelsten Stunden seines Lebens. Er fühlte sich so gedemütigt und wie er damals bemerkte, meine Liebe zu Deutschland hat man mir herausgeprügelt in Dachau.
Dank des Visums und dank eines rührigen Familienanwalts bleibt er nur 9 Tage in Dachau. Man schiebt ihn ab.
Mein Vater wurde entlassen unter der Voraussetzung, dass er umgehend ins Ausland fährt, mit der Empfehlung: Erzählen Sie nicht im Ausland das, was Sie hier gesehen haben, denn Sie tun Ihren Mitgefangenen keinen Gefallen damit.
Über England geht es für Erich Eisner nach Bolivien in Südamerika. Seine Frau und sein Sohn, die bleiben in München. Manfred Eisner ist 4 Jahre alt, als sein Vater ins KZ Dachau kommt. Er hat Glück. Dank seines Anwalts und des bereits vorhandenen Visums kommt er frei und reist aus nach England und dann weiter nach Südamerika. Frau und Kind sollen folgen. Sie machen sich im Herbst 1939 mit dem Zug von München aus auf den Weg nach Holland.
Meine Großmutter hat sie inständig gebeten: Ihr müsst los, ihr müsst los. Der Krieg kommt bald und dann kommt ihr gar nicht mehr weg. Ihr müsst los. Also endlich entschloss sich meine Mutter schweren Herzens, sich auf die Reise zu machen. Und wir sind am 31. von München in den Hauptbahnhof abgefahren Richtung Holland und wollten dann also über den Kanal nach England. Aber als wir am 1. September 1939 die Grenze passieren wollten und in Holland gelandet sind, kam die Meldung: Dieser Zug endet hier, alles aussteigen. Da haben wir, beziehungsweise meine Mutter, feststellen müssen, dass der Krieg inzwischen ausgebrochen war.
Was jetzt noch bleibt, ist der direkte Weg mit dem Schiff nach Südamerika. Dorthin ist ja der Vater inzwischen geflüchtet.
Bolivien war damals das einzige Land, das Juden noch die Möglichkeit gab, auszureisen, indem man ihnen ein Landwirtschaftsvisum erteilte. Das heißt also, sie mussten sich verpflichten, wenn sie nach Bolivien kommen, in der Landwirtschaft zu arbeiten.
Um solch ein Visum bemüht sich auch Manfreds Mutter. Sie reist nach Hamburg zum bolivianischen Konsulat. Als sie die Einreisegenehmigungen für sich und Sohn Manfred in der Tasche hat, kümmert sie sich in einem Hamburger Reisebüro um die Schiffstickets.
Meine Mutter hat für ein Schiff, die Oratio, die im Januar 1940 auslaufen sollte aus Genua, 2 Passagen für uns gebucht. Und man sagte ihnen: Ja gut, also ist alles in Ordnung. Wir schicken Ihnen dann Passagen zu unserem Büro in München. Die können Sie 14 Tage vorher abholen. Als meine Mutter dann das abholen wollte, hat man gesagt: Wieso? Das ist ja schon abgeholt worden. Die Passagen sind ja schon weg. Dann ist schon abgeholt. Also irgendjemand hat sich unter unserem Namen diese Passagen ergaunert. Es hat ihn aber wohl kein Glück gebracht. Wahrscheinlich vielleicht sogar das Leben gekostet, nämlich dieses Schiff, die Oratio. Ist 4 Tage, nachdem sie ausgelaufen ist vor der Küste Frankreichs, gab es eine Kesselexplosion. Das Schiff hat gebrannt, überwiegende Mengen Passagiere sind dabei gestorben. Wenige wurden gerettet, einige waren vermisst. Mein Vater, der hat diese Nachricht in Bolivien bekommen und erst so 6 Wochen danach durch einen Brief von meiner Mutter, in dem sie sich lamentierte, dass sie die Tschüsskarte nicht bekommen hatte, endgültig erfahren, dass wir doch noch am Leben waren. Also es hat uns wieder unser Schutzengel das Leben gerettet.
Manfred Eisner und seine Mutter sitzen erst einmal in Deutschland fest. Es ist Krieg und der erste Versuch, eine Schiffspassage nach Südamerika zu bekommen, der ist gescheitert. Manfreds Mutter versucht es erneut, sich Tickets zu besorgen.
Ja, dann hat sie nochmal gebucht und dieses Mal aber nicht bezahlt, bevor sie nicht die Passagen in der Hand hatte. Und dann so sind wir im April 1940 von Genua aus in Richtung Arica mit einem wunderbaren, schönen, weißen Schiff, die Conte Biancamano, Richtung Arica gestartet.
Sie waren damals 4 Jahre alt, knapp 5. Gibt es noch irgendwas, was Sie erinnern? Gerüche, Eindrücke, Bilder?
Ja, ich habe, obwohl ich damals so jung war, doch natürlich sehr viel mitbekommen. Allerdings auch noch dann durch Erzählungen ist das meiner Mutter und dann auch meinen Eltern vieles in Erinnerung geblieben. Diese Fahrt war natürlich für einen 4-jährigen Butschen ein wahnsinniges Abenteuer. So ein großes Schiff. Ich hatte da Bekanntschaft gemacht mit einem anderen Jungen von entfernten Verwandten von uns, die auch mitgefahren sind. Und Gerd und ich kamen sehr gut aus und waren dauernd unterwegs auf dem Schiff. Unsere aufgeregten Mütter waren hauptsächlich damit beschäftigt, uns wieder zu suchen und uns wieder einzufangen. Ich erinnere noch die Durchfahrt durch den Panama-Kanal, wo wir vom Atlantik in den Pazifischen Ozean fuhren und dann meine Mutter mich mit dem Gürtel meines Regenmantels an sich bindete, weil sie Angst hatte, weil das Schiff ja in dem Kanal durch diese engen Schleusen durchfuhr, dass da mir irgendwas passiert. In Gibraltar waren unheimlich viele Schiffe. Wir mussten vor Anker gehen. Ein englisches Krisenkommando kam und hat sämtliche Passagiere identifiziert. In diesem Fall war auch dieses ominöse J in unserem Pass eine große Hilfe, weil sie dadurch natürlich sahen, dass wir jüdische Flüchtlinge waren. Aber es wurden einige als Agenten vermutete Deutsche vom Schiff geholt und abgeführt. Also ich kann mich erinnern, wie ich noch gesehen habe, wie diese Leute von den Marineinfanteristen von Bord geführt wurden. Ich habe noch meine Mutter gefragt, was ist mit den Leuten, warum gehen die weg? Ich habe dieses Bild noch vor Augen.
Die Conte Biancamano ist ein 1925 in Dienst gestellter Fracht- und Passagierdampfer, der ab 1940 auf der Route Genua-Neapel-Panama-Valparaiso eingesetzt wird. Das Schiff erreicht im Mai 1940 mit den Eisners an Bord den kleinen chilenischen Hafen Arica.
Das Schiff lag auf Rede, weil es war zu groß, um in den kleinen Hafen zu kommen. Und es war ein ziemlich rauer Wind und hohe Wellen. Und wir wurden ausgebootet. Ich weiß, wir mussten ja damals diese Treppe runterlaufen und diese Treppe durch die Wellen, die ging auf und ab. Und meine Mutter hat sich krampfhaft an die Reling da gehalten und also bis ein Matrose dann erstmal mich genommen hat und mich in das Boot brachte und dann auch meine Mutter auch in das Boot verfrachtet hatte. Und dann ruderten wir damals, diese Rettungsboote waren ja alles Ruderboote, ruderten wir dann an Land. Und ich kann mich noch erinnern, unsere Koffer, wir hatten also diese großen Schiffskoffer, da waren einige davon, die wurden dann in Netzen gepackt und mit dem Kran in die Boote gelandet. Und mit einmal habe ich noch, während wir rübergerudert gesehen, habe ich gesagt, Mami, unser Koffer ist gerade ins Wasser gefallen. Da ist also einer von diesen Koffern aus dem Netz gefallen und plumps und war im Pazifik verloren. So, und dann landeten wir in einer großen Zollhalle in Arica. Da waren unsere ganzen Koffer und haben natürlich gewartet bis zum Zoll. Und die Lokomotiven, die tuten schon und meine Mutter war ganz verzweifelt. Und dann kam der Zollbeamte, sagte auf bestem Deutsch, die Chilenen hatten ja sehr viele Deutsche, machen sich keine Sorgen, Signora. Der Zug fährt nicht ab, bevor alle Koffer verladen sind.
Der Zug Richtung Bolivien wartet tatsächlich. Es sollte eine abenteuerliche Fahrt werden.
Wir hatten in diesem total überfüllten Zug einen Schlafwagenabteil. Den teilten wir uns mit 3 netten Damen. Wir waren also zusammengepfercht in diesem Zug. Wir fuhren also diese 487 Kilometer von Arica nach La Paz über die Anden. Und dann diese Öde von der Atacama-Wüste. Und diese Reise soll normalerweise 2,5 Tage dauern. Aber sie waren 4 endlose Tage und Nächte. Denn irgendwann auf der Strecke, während der Nacht sogar, entgleiste die Lokomotive und stürzte Gott sei Dank ist die Kupplung abgebrochen und stürzte auf die Seite weg vom Zug. Der Lokomotivführer war der einzige Tote, der zu beklagen war. Aber nun saßen wir da im Nowhere Land und mit einem total überfüllten Zug. Zwei Schaffner mussten sich zu Fuß auf den Weg zur kilometerweit entfernten nächsten Station machen, um den Unfall zu melden, nämlich Telegraph oder gar Funk gab es natürlich nicht. Und wir saßen nun da bei 40 Grad am Tag und Minustemperaturen in der Nacht und ein Wind, der den Sand durch die Fenster trieb, sodass man praktisch nasse Handtücher hingelegt hat, um den Sand abzufangen. Zudem gab es natürlich nicht genügend zu essen für diese ganzen Leute, die da in diesem Zug waren. Und so wurde also alles rationiert. Wenigstens gelang es dem klugen Zugführer, genügend Wasser aus der Lokomotive zu ziehen, damit wir also auch noch jeden Tag jeder ein Liter Wasser und Mate de Coca bekamen. Mhm. Wir sind nämlich auf 4000 Meter Höhe, die berüchtigte Soroche-Krankheit, also die Höhenkrankheit, überfällt meistens die Leute und mit Übelkeit und Kopfschmerzen und was alles dazu gehört. Und dieser Mate de Coca, der hilft also sehr gut gegen diese Krankheit.
Dann ging es irgendwann weiter. Können Sie sich erinnern, war Ihr Vater am Bahnsteig, als Sie ankamen?
Ja, nein, also zwei Stationen vorher. Ich habe leider damals nicht so viel mitbekommen. Ich lag nämlich mit 40 Fieber im Bett. Aber ich habe so mitgekriegt, dass Papi, du bist wieder da, also so im Fieberwahn.
Krank und fremd im Land. Manfred Eisner ist gerade 5 Jahre alt geworden, aber die Familie ist wieder zusammen. Und sie überleben die Nazi-Herrschaft weit weg von ihrer Heimat Deutschland. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir schreiben das Jahr 1940. Manfred ist 5 Jahre alt und kommt mit seiner Mutter im bolivianischen La Paz an. Dort lebt bereits der Vater. Die erste Hürde für das Kind ist die Sprache.
Mit der Sprache, das war laut meiner Mutter für mich kein Problem. Wir waren also erstmal in einem Haus untergebracht, wo mein Nennonkel Semi, also alle die Leute, die er rausgeholt hat, untergebracht hat. Meine Mutter übernahm dort das Regiment in der Küche zusammen mit einer anderen Frau. Und diese Frau hatte einen Sohn und der hieß Pirulo, kann ich mich noch erinnern. Und das war mein erster Freund in Bolivien. Und meine Mutter behauptete, dass ich nach 3 Wochen schon mich bestens mit ihm unterhalten habe. Also die Sprache ist mir wohl in diesem Alter ganz einfach zugeflogen, im Gegensatz zu meiner Mutter, die immer damit haderte, schon bis zuletzt.
Als er 7 ist, wird er eingeschult. Die Schule ist im ersten Jahr allerdings alles andere als ein Erfolgsmodell für Manfred.
Das hat mich nicht besonders interessiert. Ich war also sehr verspielt. Einige Wochen später ist mal meine Mutter in die Schule gegangen und wollte sich mal erkundigen, was denn der Filio so macht. Und dann war ich in einer Klasse, wir waren 3 Parallelklassen mit ungefähr 40 Jungs. Und dann ist sie zu der Lehrerin gegangen und hat gefragt, was denn ihr Sohn mache. Und dann guckte sie etwas irritiert. Manfred. Ach, das ist der Blonde, der immer unterm Pult sitzt und irgendwo mit einem Stein oder Auto spielt. Ja, also da wurde mir erstmal eine rigide Nachhilfeunterricht verordnet, die freundlicherweise meine Lehrerin selbst gemacht hat, zusammen mit anderen Schülern. Und so konnte ich doch erfolgreich mit der Note gut das erste Schuljahr erfolgreich beenden, zur großen Erleichterung meiner Eltern.
Ja, irgendwann endet die Schulkarriere. Irgendwann stellte sich Manfred die Frage, was will ich denn nach der Schule machen? Was sollte es denn werden? Gab es einen Berufstraum? Gab es einen Wunsch, was Sie machen wollten?
Ja, eigentlich wollte ich Arzt werden. Aber wir hatten unter unseren Freunden sehr gute Ärzte. Und diese Ärzte, wie es damals üblich war, waren zu jeder Stunde und zu jedem Tag bereit und kamen, wenn sie gerufen wurden. Und ich habe mich gewundert und habe gesagt, ach, eigentlich ist mir das zu viel. Aber ich habe dann mich doch entschieden, Tierarzt zu werden. Und nachdem ich im amerikanischen Institut in La Paz, inzwischen war mein Vater wieder nach La Paz gegangen und hatte dort das Nationalsinfonieorchester gegründet, und geleitet, musste ich mich umsehen, weil in Bolivien gab es an keiner Universität die Fachrichtung Veterinärmedizin. Also musste ich ins Ausland gehen. Zuerst war angedacht Amerika, aber das war zu weit weg. England, da wo mein Onkel war, hätte auch möglich, aber die akzeptierten mein Abitur nicht. Ich hätte dort noch ein Extra-Abitur machen müssen. Und so ging ich nach Uruguay, nach Montevideo. Mein Abitur wurde dort anerkannt, also bin ich Anfang 1954 nach Montevideo übergesiedelt und habe dort angefangen, das Studium in der Veterinärfakultät.
Das Tiermedizinstudium sollte ein kurzes Intermezzo bleiben. Manfred Eisner scheitert an den nur in französischer Sprache vorhandenen Lehrbüchern. Mitte des dritten Semesters gibt er dieses Studium auf. Da ist er nun, der Studienabbrecher Manfred Eisner in Uruguay und fragt sich, was nun? Wie geht's jetzt weiter? Er sucht und findet einen Job.
Dann haben mich meine Sprachen, wie dann im Rest meines Lebens, immer wieder gerettet. Ich sprach nun perfekt Englisch, hatte auch neben dem Abitur ein Diplom University of Michigan gemacht und hatte über die Botschaft der Vereinigten Staaten wurde das angeboten. Ich habe also ein Certificate of Proficiency in Englisch mit Ehren abgeschlossen. Ich wurde also sofort angenommen bei einer englischsprachigen Zeitung als Lektor, Korrekturlektor und dann später fing ich auch an. Und schriftstellerisch hatte ich dann auch noch eine kleine Kolumne und durfte also auch verschiedene Leute interviewen.
Wir reden über eine Zeit, da ist der Krieg schon vorbei. Ihre Mutter geht irgendwann nach Deutschland zurück.
Ja, nach dem Tode meines Vaters ist meine Mutter 1957 nach Deutschland zurückgekehrt, hat mich sozusagen mal eingeladen.
Was war der Grund? Warum ist Ihre Mutter zurückgegangen?
Ja, in Bolivien sah sie natürlich keine weitere Möglichkeit, da zu bleiben. Mein Vater war gestorben. Die meisten jüdischen Freunde sind nach dem Krieg aus Bolivien wieder weggereist. Es wurden immer weniger. Viele Freunde gingen nach Israel, nach Amerika. Da entschloss sie sich also erstmal zu ihrem Bruder nach England und dann nach München.
Ja. Nach München. Ja. Mutter hängt natürlich an ihrem einzigen Sohn und will natürlich, dass er zurückkommt. Waren Sie in Südamerika zu Hause? Mit welchen Gefühlen sind
ja,
Sie
also,
da wieder zurückgekommen?
Eigentlich in Uruguay mehr als in Bolivien. In Bolivien war man immer noch der Gringo, ja, der Ausländer, der Blonde. Und es gab auch manifestierte Judenfeindlichkeit dort. Vor allem nach Schaffung des Staates Israel. Da, sie hatten eine sehr starke arabische, libanesische Kolonie und auch alle verkappten Ex-Nazis, die dort noch vorhanden waren. In Uruguay fühlte ich mich durchaus wohl und wäre auch gerne da geblieben. Bin nach Deutschland gekommen, ein 3-Monats-Visum, Besuchsvisum. Und
praktisch ging das wie?
Unter Absicht wieder zurückzukommen.
Sie mussten aber erst mal hin mit dem Schiff.
Meine Mutter hatte mir die Passage geschenkt und ich bin also zu einem Reisebüro gegangen, bin ein argentinisches Schiff und habe dort gebucht, eine Reise nach Hamburg. Die Rückfahrt war noch offen und 2 Tage später rief mich das Reisebüro an. Es sei ein Herr von der Reederei, da der mit mir sprechen wollte, ob ich nicht da hinkommen soll. Und dann bin ich also hingegangen und dann habe ich mit dem Herrn unterhalten. Er hat gesagt, Sie sprechen Deutsch, sag ich, ja, ich spreche auch Englisch. Ja, es ist so, dieses Schiff, auf dem Sie fahren, das hat eine Crew, die normalerweise auf der England-Tour ist, weil die Original-Crew Urlaub hat, bekommen in Vigo eine Gruppe von 150 deutschen Reisenden an Bord und wir brauchen einen Übersetzer an Bord. Sind Sie bereit, das zu tun, dann würden wir die Reise für Sie kostenlos und Sie könnten als dritter Offizier der Zahlmeisterei, und da habe ich natürlich sofort ja gesagt, aber ich hatte eine sagenhaft fantastische Überfahrt in einer komfortablen 2-Kojen-Kabine und viele hübsche Mädchen an Bord und das war also eine sehr unterhaltsame Reise, die 19 Tage, die Reise dauert, verliefen wie im Fluge. Und ich kam dann also als sehr fröhlich und zufrieden und gut genährt in Hamburg an. Und meine Mutter nahm mich dann dort im August 57 in die Arme. Wir sind dann 3 Tage in Hamburg geblieben und ich habe zum ersten Mal diese sehr zerbombte Stadt miterlebt, aber auch mit sehr gemischten Gefühlen. Ich habe selbstverständlich sehr viel Hass und Animosität gegen Deutschland gehabt und bin eigentlich sehr widerwillig nach Deutschland zurückgekommen. Ich habe meiner Mutter gleich gesagt mit den ersten Worten, Mami, ich bin gekommen, aber ich bleibe nicht hier. Das war für mich klar, dass ich hier nicht bleiben wollte.
Er will nicht bleiben in dem Land, das ihn und seine Familie einst vertrieben hat. Doch es sollte anders kommen. Dort, wo Manfred Eisner im August 57 an Land geht, in Hamburg, dort ganz in der Nähe wird viele Jahre später seine Heimat sein. Das weiß er damals allerdings noch nicht. Manfred Eisner ist 22 Jahre alt und zurück in seiner Heimat, die er als Vierjähriger verlassen musste. In Hamburg angekommen geht es zunächst nach München, dorthin, wo die Familie vor dem Krieg gelebt hat.
Und dort habe ich dann also meine Geburtsstadt kennengelernt, wurde aber immer dieses blöde Gefühl nicht los, jeden älteren Menschen, den ich gegenüber hatte, sofort immer die Frage, was hat der in dieser Zeit, was hat er verbrochen, was hat er gemacht? Und das hat mich also in den ersten Wochen doch schlaflose Nächte gekostet. Wir hatten Gott sei Dank, und das muss ich auch betonen, in München sehr viele Freunde von damals wieder getroffen, nicht Juden. Jüdische Freunde aus damaliger Zeit waren kaum da, der eine oder andere, aber mir nicht bekannt. Also als von unserem engeren Bekannten von damals war niemand da. Aber es waren noch treue ehemalige Angestellte aus den Unternehmen meiner Mutter, die uns damals geholfen hatten und die uns treu geblieben waren, trotz der Situation. Unter anderem der fantastische Rudolf Heumus, ein Chauffeur, der damals bei der Firma meiner Mutter arbeitete und der auch meiner Mutter das Fahren beigebracht hatte und der uns auch damals bei der Fahrt nach Holland begleitet hatte und uns auch wieder zurückbrachte. Und dieser Rudolf Heumus hatte sich nach dem Krieg mit einem Elektroinstallationsbetrieb etabliert, der sehr erfolgreich war, und hat meiner Mutter sofort angeboten, hier, er hatte ein sehr schönes Auto, ein damals sehr modernen Ford 15M, und hat gesagt, Else, den kannst du sofort haben, wenn es so ist. Ja, hör mal, ich habe doch keinen Führerschein mehr. Den haben wir damals abgenommen. Else, dann gehst du eben in die Edstraße und sagst, die sollen den wiedergeben. Versuch's. Also meine Mutter hingegangen, Edstraße, hat dem Beamten das erklärt. Der hat sich das angehört. Er sagt, bitte warten Sie einen Moment. Und kommt nach 10 Minuten mit einer Mappe wieder, öffnet die Mappe und gibt meiner Mutter den Führerschein wieder, den sie 1937 abgeben musste.
Deutsche Verwaltung, deutsche Bürokratie funktioniert.
Das ist deutsche Ordnung.
Manfred Eisner ist zurück in seiner Heimat München. Er will eigentlich nur seine Mutter besuchen und hat dafür ein 3-monatiges Touristenvisum. Denn er hat einen bolivianischen Pass. Und er ist fest entschlossen, zurückzukehren nach Südamerika. Denn er hatte ja auch noch keine Ausbildung. Das Studium der Tiermedizin hat er abgebrochen. Aber die Mutter, die hat einen anderen Plan für ihr einziges Kind.
Erstmal muss ich dazu sagen, dass meine Mutter zusammen mit einer Großnichte einen Plan geschmiedet hatten. Das ist mir nachher erst später klar geworden, um mich hier festzuhalten. Und zwar war die Bekannte dieser Großnichte ein Fabrikant, der in der Nähe von Wolfratshausen in Gewitzried einen sehr gut gehenden Marmeladenherstellungsbetrieb hatte. Und zwar sinnigerweise in den Räumen einer ehemaligen Munitionsfabrik, die dort funktioniert hatte. Ich fand den Mann sehr interessant. Und er hat mich auch gleich eingeladen, seinen Betrieb zu besichtigen. Und dann bin ich also nach Wolfratshausen gefahren und habe ihn dort besucht. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr interessiert. Und dann kam er so nebenbei, sagt, ja, also den Beruf, den kann man sogar lernen. Da kann man also seinen Techniker und seinen Ingenieur machen. In Berlin, da gibt's eine Fachrichtung der TU, und da könntest du doch, wenn es dir Spaß macht, und hier hast du die Unterlagen und so ungefähr.
Mach mal.
Und ich bin zurück zu meiner Mutter und gesagt, was soll das? Ich sage, guck's dir doch mal an und fahr doch mal hin und sprich doch mal mit dem Herrn Professor.
Dann kannst du auch den Betrieb übernehmen anschließend.
Und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja Mami, aber mein Pass läuft wohl ab, ich bin im Studium und so. Das fängt dann alles an. Ja, dann fahr doch erstmal zum Konsulat und lass dir deinen Pass verlängern. Und dann kannst du ja nach Berlin fahren und dir das mal angucken. Wenn es dir nicht gefällt, dann lässt du es eben. Naja, also bin ich also nach Hamburg gefahren und ins Konsulat und kriegte sofort einen neuen Pass ausgestellt. Und da wurde also das übertragen und so weiter. Mit dem Bus habe ich von Hamburg meine erste Fahrt nach West-Berlin gemacht und meine erste Erfahrung mit der Durchfahrt aus der damaligen Deutschen Demokratischen Republik oder wie es hieß, die Zone. Das war also auch ein nettes Kapitel. Naja, und dann bin ich in West-Berlin angekommen. Es war bereits Herbst, es hat geregnet, die Blätter fielen von den Bäumen. Es war trist, es war eine furchtbare Atmosphäre. für jemand, der aus Südamerika kommt und den Herbst gar nicht kennt. Und dann landete ich dann irgendwann mal in der Königin-Luise-Straße, in der damaligen Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in der Königin-Luise-Straße, wo dieses Institut von der TU untergebracht war. Und dann habe ich Bekanntschaft gemacht mit meinem zukünftigen Professor Dr. Melitz, und der hatte 3 Stunden miteinander gesprochen. Er hat mir das alles so erzählt, was ich denn alles dann mit diesem Beruf machen könnte. Naja, und dann hat er mich eigentlich überzeugt und gesagt, gut, dann schreibe ich mich ein.
Der Plan der Mutter hat funktioniert.
Ja, der Plan Mutters hat voll funktioniert.
Manfred Eisner, als Kind ist er mit seiner Mutter auf dem Schiff nach Südamerika gefahren, eine Flucht vor den Nationalsozialisten. Jetzt ist er 90 Jahre alt. Der gebürtige Bayer lebt seit mehr als einem halben Jahrhundert hier in Norddeutschland an der Elbe, hinterm Deich. Sprachbegabt wie er ist, kann er inzwischen auch Plattdeutsch.
Ja, mit der Hilfe meiner Wirtsleute und dem NDR.
Sehr
nämlich
gut.
Damals gab es am jeden Montagabend das Plattdeutsche Hörspiel.
Das gibt's immer noch.
Gibt's immer noch.
Mhm. Zu anderen Sendezeiten, aber das gibt's immer noch.
Und das haben wir uns immer gemeinsam angehört. Und mein Wirtslüt hefen mit dat verklort, was ich nicht verstanden hätte. Also inzwischen schnack ich auch noch so mit Beden platt.
Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt und wann?
Wo genau kann ich sagen? In der Mensa, Bar der Universität in Hamburg. Am 11.11.1972. Es war kein Karnevalwitz. Es war Wahljahr und es war Entscheidung zwischen Franz Josef Strauß und Willy Brandt. Und ich kam in diese überfüllte Bar und wollte, also habe mir ein Bier geholt. Und da kam ein junger Mann und hatte ein großes Plakette, CDU. Und dann sagte, wollen Sie sich nicht hinsetzen? Sag ich, ja, wenn ich nicht CDU wählen muss, ich wollte nämlich Franz Josef Strauß damals nicht wählen. Dann habe ich mich also dahingesetzt und dann saß neben mir eine sehr nette Dame und dann sagt sie, warum wollen Sie nicht CDU wählen? Und dieses Gespräch war unser Initialgespräch und auf diesem Weg haben wir uns dann also kennengelernt und mit der Zeit dann sind wir uns näher gekommen. Ja, und dann irgendwann war es soweit, dann wurde ich hier nach Brockdorf, das war Weihnachten 72, wo ich zum ersten Mal nach Brockdorf kam, Heiligabend, und wurde der Familie vorgestellt und seitdem bin ich hier hängen geblieben.
Manfred Eisner erzählt die Geschichte seiner jüdischen Familie. Zu Hause waren sie in München, im Krieg fliehen sie nach Südamerika, kehren später nach Deutschland zurück. Gerade in Südamerika gibt es für mich merkwürdige Allianzen. Da sind die von den Nazis verfolgten und dem Tode entgangenen Juden und da sind auch die nach dem Krieg geflohenen Nazis, die dort gemeinsam leben. Mir hat das vor Ort in Chile einmal jemand versucht zu erklären. Der Begriff Heimat sei das, was alle verbindet. Ich will von Manfred Eisner wissen, ob das tatsächlich so ist, ob diese gemeinsame Heimat diese für mich so merkwürdigen Allianzen schmiedet.
Ja, also ich habe, nachdem ich am Anfang sehr frustriert durch die Verdrängung, die damals in den 50er, 60er Jahren noch stand, vorhanden war in Deutschland, immer wieder zu hören, ja, wir waren das ja nicht und wir haben ja nichts gewusst und die waren nicht beteiligt, habe ich es damals denen eigentlich genauso gemacht und habe es verdrängt. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass man differenzieren muss. Ich habe auch verstanden oder versucht zu verstehen die Motivation der Leute, die damals nolens volens oder auch bewusst mitgemacht haben.
Mhm. Muss man nicht differenzieren zwischen aktiv und passiv?
Ja, muss man. Also wer sich nicht gerade mit Verbrechen schuldig gemacht hat, die lasse ich natürlich außen vor. Aber es war doch eine große Menge von Leuten, die einfach mitgelaufen sind und mitgemacht haben, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was das mit sich bringt. Ich sehe diese Situation auch heute wieder, wenn ich so sehe, diese Leute, die heute rechts wählen, aus Frust und bloß, weil sie die etablierten Parteien nicht mögen und meinen, damit ihre Frustration befriedigen zu können, ohne zu übersehen, welche Gefahren das mit sich bringt. Das sind natürlich viele Leute aus einer Generation, die das nicht mehr erlebt haben. Und ich kann da nur davor warnen. Aber weil Sie sagen, der Begriff Heimat, ich habe lang über diesen Begriff, der ja sehr diskutiert ist, was ist Heimat im Grunde genommen? Ist das der Ort, wo du geboren bist? Ist das der Ort, wo du Bodo Wendt, ich habe entschieden für mich, das ist der Ort, wo dein Lebenskreis ist, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich wohlfühlst, wo du dich geborgen fühlst. Wissen Sie, ich bin, wie Sie schon gesagt haben, weltweit gefahren im Rahmen meines Berufs. Ich habe alle 5 Kontinente bereist und viele Jahre unterwegs gewesen und war immer wieder froh, an dieses Fleckchen Erde hier hinterm Deich zurückkehren zu können. Das ist hier meine Heimat geworden. Gut, geboren bin ich in München. Ich fühle mich aber ehrlich gesagt, obwohl ich mich natürlich verbunden fühle mit meiner Geburtsstadt, das ist selbstverständlich, aber zu Hause bin ich hier in Schleswig-Holstein. Das ist meine Heimat geworden.
Zu Hause ist, wo man sich wohlfühlt, haben Sie gesagt. Das ist auch tatsächlich unabhängig von der Tatsache, dass die Rechten hier im Aufwind sind, dass ihr jüdisches Leben in Deutschland
schwierig geworden
ist. Ich fahre seit Jahren an der Talmud Torah Schule in Hamburg vorbei, wenn ich zum Dienst fahre. Und schaue da, dass seit Jahren diese Schule von bewaffneten Polizisten bewacht werden muss.
Ja.
Wir haben es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht geschafft, dass jüdisches Leben hier sicher ist. Ist das noch tatsächlich Heimat?
Trotzdem. Ich sage trotzdem. Und ich werde es denen nicht wieder überlassen. Ich musste schon einmal ungewollt dieses Land verlassen, aber ich überlasse es diesen Leuten nicht. Ich bin mit meinem Buch, das ich ja geschrieben habe, konstant auf Lesung und ich versuche überall immer wieder, vor allem junge Leute damit zu erreichen und ihnen meine Geschichte zu erzählen und zu warnen, dass so etwas nie wieder geschehen darf.
Nie wieder werde er das Land denen überlassen, Manfred Eisner, der Jude, der seine Heimat längst hier an der Elbe hinterm Deich gefunden hat und der das musikalische Erbe seines Vaters zurück nach Deutschland bringt. Die Geschichte der jüdischen Familie Eisner aus Bayern, sie wird vollständig hier in Schleswig-Holstein. Manfred Eisner bringt das musikalische Vermächtnis des Vaters zurück nach Deutschland. Die Cantata Bolivia.
Ja, die Cantata Bolivia ist ein Werk, das mein Vater geschrieben hat, eine Kantate für großes Orchester, Solisten und Chor, als Danksage an das Land, das uns gerettet hat. Und zwar hat er eine Verse von einem Gedicht von einer ganz bekannten bolivianischen Dichterin, Yolanda Bedregal, verwendet. Diese Kantate, die er mit Bleistift zu Hause bei Kerzenlicht komponiert hatte, damals 1940 in Sucre, konnte nie aufgeführt werden in Bolivien, weil es war zwar angedacht, aber durch politische Wirren immer wieder gehindert wurde und dann letztendlich als Vater nie dessen Aufführung erlebt. Meine Mutter hat das ganze Konvolut, die Partitur und die einzelnen Stimmen, die mein Vater herausgeschrieben hat in seinen müßigen Stunden, mit nach Deutschland gebracht. Und ich versuchte damals in München das in Bayerischen Rundfunk anzubringen, aber der Dirigent damals, Eugen Jochum, hat das abgetan. Das wäre spätromantischen Stils, wäre uninteressant.
Die Noten sind im Nachlass der Mutter. Erst viele Jahre später entdeckt Manfreds Frau die Partitur in einer Schublade.
Und zu meinem 60. Geburtstag, zu meiner großen Überraschung, hatte sie es hinter meinen Rücken rausgeholt und hat irgendwie durch Verbindungen mit ihrer Firma, die gute Beziehungen zur Oper in Hamburg hatten, einen Herrn kennengelernt vom Opernstudio und der hat das vorgespielt und dann hat sie das zu meinem 60. Geburtstag geschenkt im Schloss Heiligenstädten mit 5 Sängern und der Leitung von diesem Herrn Schwab aufgeführt.
Die von Manfred Eisner mitgeschnittene Aufführung reist um die ganze Welt. Die Cantata Bolivia wird zunächst im April 2003 von einem Orchester in Israel aufgeführt, ein Jahr später in Bolivien. Nur in Deutschland will niemand davon hören.
Überall, wo ich glaubte, irgendjemand zu kriegen, der sich dafür interessiert, aber es kam nichts. Und dann ruhte das Ganze wieder, bis ich dieses Buch geschrieben habe. Verhasst, geliebtes Deutschland, in dem ich diese ganze Geschichte erzählt habe. Und durch neue Freunde, die ich dadurch gewonnen habe, darunter Michael Leckmann, mit dem ich inzwischen sehr eng befreundet bin, alles in Bewegung setzte, wir wollen doch Papas Werk auf die Bühne bringen, hat er mir gesagt. Und dadurch gelang es tatsächlich, am 27. Januar dieses Jahr das Werk erstmalig in Deutschland im Dom zu Lübeck aufzuführen. Und es hatte dort sehr viel Erfolg. Und ich hatte durch dieses jüdische Chamberorchester in Hamburg eine großartige Unterstützung und einen wunderbaren Interpreten zusammen mit dem Jugendchor Schleswig-Holstein und vier sehr gute Solisten, die das aufgeführt haben.
Die Familie Eisner, sie ist zurück in Deutschland. Auch die Musik des Vaters ist wieder hier in der neuen Heimat im Norden. Manfred Eisner sagt, er lebe gerne hier, trotz seiner Geschichte. Oder vielleicht gerade deshalb. Er ist ein weltoffener, kunst- und kulturinteressierter Mensch, schreibt heute Romane und er hat das Leben seiner jüdischen Familie aufgeschrieben. Das Buch heißt Verhasst, geliebtes Deutschland. Aufgeschrieben hat er das, damit nicht vergessen wird, was damals geschehen ist. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit der Geschichte der jüdischen Familie Eisner, die vor den Nationalsozialisten nach Südamerika fliehen musste. In der kommenden Woche sind wir mitten im Herzen Hamburgs unterwegs. Vor 25 Jahren hat das Abenteuer Hafen City begonnen. Am 9. April 2001 fand der erste Spatenstich für diesen neuen Stadtteil am Wasser statt. Wir schauen heute in die Hafen City und blicken auch zurück auf damals. Für heute tschüss Ihnen allen, einen guten Start in die neue Woche, das wünscht Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.